Ja, herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganz, ganz Verrückten bei mir. Was der Mann alles ist, er ist Speaker, er ist Bergführer, er ist Tandempilot, er ist Coach, er ist Model, er ist Cine-Dingsbums-Grafer, er ist Wing Zoom-Meister, er hat zig andere schwarze Gürtel, also hammermäßig, und ganz nebenbei ist er im Hauptberuf auch noch Polizist und Vater von zwei tollen Kindern, war jetzt gerade in Hurghada, ist dort wie wild rumgesurft mit dem Gleitschirm. Und ja, genießt sein Leben. Morgen hat er frei, da fährt er schnell in die Schweiz nach Grindelwald, springt da schnell in Eiger Nordwand hoch in 2 Stunden, fliegt dann von oben runter, nicht wie die anderen Bergsteiger. Ja, ich freue mich auf ganz, ganz tolle Minuten hier mit Thorsten Klein. Lieber Thorsten, habe ich was vergessen? Herzlich willkommen.
Lieber Ernst, vielen Dank für deine Anmoderation, also und für deine Wertschätzung. Viele sagen immer, was machst du eigentlich nicht? Sage viele zu mir, wo mich kennen.
Ja.
Aber ja, so hat das Leben halt gespielt und ich habe das halt irgendwie, hat sich alles so im Laufe des Lebens halt ergeben.
Ja, ergeben hat sich's eher nicht. Du bist ja noch Skilehrer, auch noch. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Aber Bergführer, das war mir einfach zu anstrengend, da früh in der Nacht bei Dunkelheit mit Kopflampe da hochzusteigen. Da bleibe ich lieber liegen, als statt in der Hütte zu liegen, da mit einem Haufen anderen. Aber du machst das alles. Wie kriegt man das alles gebacken, Thorsten?
Ja, das war immer schon so, lieber Ernst, dass ich immer sehr fokussiert war in meinem ganzen Leben. Ich weiß nicht, so von der Chronologie her bis zur Realschule war eigentlich irgendwie alles normal bei mir. Okay. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf Fachhochschulreife beziehungsweise auf Abitur, habe das dann abgebrochen, bin dann mit 16,5 zur Polizei, weil es mein Traumberuf war und auch nach wie vor ist, die Polizei im Streifendienst. Und eigentlich wollte ich immer zum Spezialeinsatzkommando, zum SEK. Und man hat zu mir gesagt, man muss erst zur normalen Polizei gehen, damit man zum SEK kommt. Dann musste ich halt auch die normale Polizeiausbildung machen, so was man halt so als 16-Jähriger halt denkt oder 17-Jähriger. Und ich war dann mit 18,5 war ich fertig in Freiburg, war ich Polizeimeister, war ich mit der mittleren Dienstausbildung fertig. Ich habe dann schnell den Wunsch gehabt, nach wie vor zum SEK zu gehen. War dann auch dort, habe es geschafft, war dann auch in der ein halbes Jahr dort in der SEK-Ausbildungsgruppe. Und aber dann, wie es halt manchmal im Leben spielt, haben irgendwie so ein paar Sachen nicht ganz zusammengepasst. Und mein Traum, Bergführer zu werden, war so stark in mir, weil wir haben im Gegensatz zu anderen Polizei, also Bundesländern, haben wir nur einen Spezialeinsatzkommando in Göppingen. Und das liegt ja fast 3 Stunden von mir Fahrzeit weg. Und die Berge sind dann natürlich noch 3 Stunden weiter. Ich hatte damals eine Freundin hier aus dem Bereich Freiburg, was es auch nicht leichter gemacht hat. Und deswegen bin ich dann nach dem halben Jahr, nach der Ausbildungsgruppe, dann zu einem Polizeirevier gegangen, hier in der Nähe, in Streifendienst. Hab dann mit der Bergführerausbildung mich darauf fokussiert, die nächsten 2 Jahre dann darauf trainiert. Weil Bergführer weißt du ja selber auch, als staatlich geprüfter Skilehrer kann ich dir ein Lied singen, das weißt du auch selber. Das ist so eine anspruchsvolle Ausbildung, genauso wie der Skilehrer. Das ist eine Berufsausbildung, wo 3 oder 4 Jahre geht, respektive. Und da muss man in allen Bereichen gut sein. Und wenn man jetzt, so wie ich, ein Flachländer ist, wie im Schwarzwald, da haben wir halt keine so hohen Berge. Und dann ist der Trainingsaufwand natürlich viel mehr, viel größer. Und wenn du jetzt halt nicht gerade einen Alexander oder Thomas Huber bist, so ein Weltbergsteiger, die wo halt einfach schon mit von der Geburt an in vielen Disziplinen halt schon Spitze waren. Und Klettern war immer bei mir die schwierigste Disziplin. Da habe ich so einen Mentor kennengelernt über den Alpenverein. Das war damals der Reinhard, mit dem bin ich heute noch befreundet. Der hatte auch immer den Wunsch, Bergführer zu werden. Und war sehr erfahren. Und der hat mich dann als Mentor 2-3 Jahre rangezogen, bis ich selber im Felsklettern so gut war, dass ich dann mit 24 mit der Bergführerausbildung, mit dem Eingangstest begonnen hatte. Und ja, da ist ja dann mein schwerer Unfall passiert. am 12. Tag des Eingangstests.
Ja, aber da müssen wir, ja genau, da kommen wir gleich noch drauf zurück, weil das eine längere Geschichte ist. Sorry, dass ich unterbreche an der Stelle. Du, du warst ja auch noch Gleitschirmpilot, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, ja?
Ja, ich habe dann mit 18 oder 19 hatte ich dann einen Arbeitskollegen, mit 20 hatte ich einen Arbeitskollegen. Der hatte mir uns so vorgeschwärmt vom Gleitschirmfliegen, dass zwei Kollegen und ich angefangen haben, einen Schein zu machen. Bei mir war es halt eben, wie gesagt, immer so, ich habe das immer alles unter die Haube bekommen. Das war ja eigentlich die Grundfrage, weil ich mich immer fokussiert hatte. Ich habe dann einfach den Berg, das ist zum Beispiel Polizeiausbildung beendet, dann war halt das Ziel SEK. Nach dem SEK hatte ich das Ziel, Bergführer zu werden. Nachdem ich den Unfall hatte, danach habe ich mit Modeln angefangen, hatte das Ziel, wirklich Model zu werden. Dann hatte ich das Ziel, irgendwann Fotograf und Filmer zu werden, was ich auch ein paar Jahre erfolgreich gemacht habe nebenher. Und dann wollte ich ja bei der Polizei in den gehobenen Dienst kommen, habe dann mit 30 von heute auf morgen, glaube innerhalb einer Woche, hatte ich damals meine Chefs gebeten, mich 50% freizustellen, dass ich die Fachhochschulreife in Vollzeit nachmachen darf, weil ich den Druck gebraucht habe. Ich hatte schon zuvor mal probiert, diese Fachhochschulreife in Abendschule zu machen, aber das war mir einfach zu wenig Zwänge sozusagen, und ich brauche einfach halt das Tägliche, dass man dranbleibt. Ja, und dann habe ich halt in dieser Zeit, auch danach, wo ich dann das Fachabitur hatte, hatte ich dann mit 32 noch bei der Polizei studiert und war dann mit 35 Polizeikommissar. Ich habe dann auch, nachdem ich Kommissar war, schnell das Ziel gehabt, Oberkommissar zu werden und Dienstgruppenleiter, was ich dann auch nach 4 Jahren und 1-2 Monaten erreicht hatte. Und in diesen Zeiten war das halt immer so, dass wenn ich mich auf irgendwas konzentriert hatte, aus diesen Bereichen, wo ich schon genannt habe, dann hat halt das andere natürlich gelitten oder einfach halt habe ich weniger gemacht. Das ist ja normal im Leben. Und heute, wo ich halt alles habe und mache ich ja nicht mehr so viele Dinge, ich habe ja nur noch jetzt letztendlich ab und an mal gehe ich als Bergführer, so wie ich das einfach mag, gehe ich mit Privatgästen oder wenn ich das einfach will, gehe ich mal ein paar Tage als Bergführer was machen. Als Tandempilot ist eh meine Leidenschaft, das Gleitschirmfliegen habe ich wieder neu entdeckt und habe die letzten 3-4 Jahre da viel Zeit und Know-how investiert, weil es mich auch interessiert, weil die anderen Sachen, die kann ich ja schon, ja, und der Kampfsport, der begleitet mich, seit ich 7, 8 Jahre alt bin, habe ich damals angefangen mit Karate und bin mittlerweile seit ich 20 bin oder 18 bin, bin ich dem Wing Tsun Kung Fu treu geblieben und Eskrima, Stockkampf, und habe da mittlerweile einen 5. Meistergrad halt eben als Wing Chun Meister und Sifu, heißt das, so ein Ehrentitel, Vaterlehrer. Und das ist meine großen 2 Leidenschaften, sind einfach die Berge in Form als Bergführer und Tandempilot und diese Kampfkunst, Kampfsportgeschichte, weil A, brauche ich das ja auch in meinem Beruf, weil ich in meinem Beruf bin ich im Streifendienst, das heißt, ich fahre ganz normal noch mit Schutzweste, fahre ich raus und habe von der verlorenen Katze oder irgendeine Ruhestörung oder einen Parkverstoß die ganz lapidaren Einsätze bis zu irgendwelchen Bedrohungsszenarien oder komplizierten Fällen, wo wir halt die Feuerwehr, die Polizei sind. Also der Streifendienst ist ja immer die Feuerwehr der Polizei. Wir fahren dann hin, klären ab oder klären auch die Lage, können dann vielleicht auch schon den Täter festnehmen, was weiß ich. Und dann halt kommen die Spezialisten von der Kriminalpolizei oder je nachdem halt und bearbeiten die Fälle oder ja. Und da braucht man das ja auch natürlich. Man muss achtsam sein in diesem Beruf. Genauso wie ich das auch als Tandempilot, Bergführer und als Privatperson einfach immer sein muss, auch heutzutage einfach achtsam sein, aufpassen, ein Gefahrenradar haben. Ja, und deswegen passt es einfach gut zusammen. Und
ja. Sehr gut. Bleiben wir mal ganz kurz beim Kampfsport. Du hast ja in vielen Disziplinen schwarze Gürtel, wo überall?
Ja, also nicht ganz so viele. Also in Karate habe ich einen schwarzen Gurt und im Wing Chun halt, klar, da habe ich den 5. Dan sozusagen, also gibt es ja keine Dans, aber halt Großmeister bin ich da, also Meistergrad nennt sich das, und Sifu, einen Ehrentitel sozusagen verliehen, und Ja, ansonsten habe ich halt schon viele Jahre auch geboxt. Ich habe Mixed Martial Arts gemacht, was der Daniel ja auch macht, dieses Käfigkampf, also Thai-Boxen nennen wir es mal, also Stand-Up-Kampf und auch dieses Brazilian Jiu-Jitsu habe ich auch 2-3 Jahre intensiv trainiert. Grünen Gürtel oder so. Also ich habe jetzt nicht 10 schwarze Gürtel in 10 verschiedenen Dingen, aber ich kenne mich in allen Bereichen, was man braucht, Boden, Stand-Up und auch, ja, da kenne ich mich ganz gut aus. Und habe da, denke ich mal, so viel Ahnung, dass ja, dass ich jetzt nicht unbedingt immer Angst haben muss und im Geschäft bislang immer eigentlich zum Glück unversehrt und gesund nach Hause gekommen bin, weil ich einfach auch, ich sage immer zu den anderen, ich bin ein Schisser, aber ich bin eigentlich kein Schisser, sondern einfach nur achtsam. Ich bin einfach vorsichtig und wenn wir halt irgendwelche gefährlichen Einsätze oder wenn ich weiß, jetzt fahren wir da und dahin und da muss man dann, weiß man, irgendeiner hat vielleicht ein Messer oder eine Schusswaffe oder so, da bin ich einfach achtsam, sprich mich vorher, wie es im Lehrbuch halt, wie wir das lernen auch bei der Polizeischule, sprich das mit den Kollegen natürlich auch ab und ja, dann ist man einfach vorsichtig und dann ist man vorbereitet und wenn man vorbereitet ist, ist man handlungsfähig, weil man ja auch die das natürlich oft das auch unter Stress trainiert hat.
Sehr, sehr, sehr cool. Ja, aber du hast ja doch einige Gürtel. Ich habe es nur bis zum Weißgürtel geschafft damals in Karate, weil ich hatte einfach keine Lust, tagelang immer die gleichen Abläufe zu trainieren, weißt du?
Ja.
Immer wieder. Und ich wollte mir auch nie was sagen lassen. Und naja. Aber es hat damals trotzdem gereicht für so manche Dinge, ja?
Ja.
Super, gut, dann haben wir das geklärt. Dann, was ich so geil finde bei dir, normaler Bergsteiger geht mit seinen Gästen hoch, läuft wieder runter und du fliegst einfach runter, weil du sagst, wieso soll ich runterlaufen, wenn ich runterfliegen kann, richtig?
Ja, nicht ganz so, aber...
Okay, warum nicht?
Ja, ich sag mal... Es ist halt so, früher war das ja der Gedanke der Gleitschirmflieger, warum der Sport früher aufgekommen ist, war das der Gedanke der Pioniere und Vorreiter, dass man irgendwo einen Berg hochsteigt und natürlich mit diesem Gleitschirm dann den Berg runterfliegt. Und das war einfach vom Material damals noch nicht möglich. Und jetzt aber seit 3-4 Jahren sind so brutale Entwicklungen passiert in der Gleitschirmentwicklung. Ich hatte ja nach meinem schweren Unfall 2001, habe ich ja fast 10 Jahre pausiert. Habe dann gar nicht mehr geflogen oder vielleicht danach nochmal, 2003 nochmal probiert. Aber ich hatte kein gutes Gefühl mehr so richtig und habe es dann gelassen. Und habe dann aber 2012, 2013 habe ich wieder angefangen und bin seitdem komplett infiziert mit dem Flugvirus. Mhm. Und bin eigentlich so gut wie fast jede Woche mehrfach, so gut wie es halt mit der Familie verträglich ist, frage ich meine Frau und die erlaubt es mir dann mal 1-2 Stunden auszubrechen. Das Gute ist, ich habe ein tolles Fluggebiet hier oder 1-2 Fluggebiete hier direkt ums Eck. Da bin ich binnen einer halben Stunde am Berg und kann dann einfach auch mal eine Stunde oder zwei in Auszeit nehmen oder so. Das ist schon relativ gut. Ja, und das Tolle ist halt, finde ich, wenn man natürlich als Gleitschirmpilot selber runterfliegen kann vom Berg oder noch besser als Tandempilot andere glücklich machen darf, weil das ist ja meine Leidenschaft einfach auch, mir meine Herzenssache, Leuten was Gutes zu tun, denen helfen, ihre Grenzen und Ketten im Kopf zu sprengen, die Ängste, Blockaden. Und das kann man natürlich als Bergführer, da kann ich ja alles 1:1, kann ich da eigentlich ins normale Leben übertragen, ja. Wie im Berg, beim Bergsteiger ist halt der Berg, ist manchmal hart, schlechtes Wetter, du bist nicht schlecht drauf, dir wird schlecht, keine Ahnung, musst umdrehen. Und dann kommst du halt vielleicht 3 Wochen später, aber dann halt richtig mit einem gescheiten Plan, mit mehr Training und genau nochmal motivierter, fokussierter, gehst zurück an den Berg und dann stehst halt nachher oben am Gipfel, hast es erreicht. Ja, und das ist halt wie im Leben. Im Leben ist auch, manchmal hast du Rückschläge und musst halt erst wieder dich sortieren, überlegen, einen neuen Plan machen. Was will ich denn? Wie kann ich es erreichen? Wie kann ich es besser machen? Was sind die Sicherheiten? Was ist die Rückfallebene? Etc. Und das ist eigentlich einfach 1:1 übertragbar. Und ja, beim Tandemfliegen ist mittlerweile so, oder allgemein beim Gleitschirmfliegen, das Große und ganz Tolle. Wir haben ja auch diese Klimaerwärmung oder, ja, wie man auch sieht, mit Permafrost, da kennst du dich ja ganz gut aus. Du kommst ja aus dem tollen St. Moritz, wo ich früher viele Jahre als Bergführer sein durfte. Und da ist es halt so, wenn im Sommer die warmen Sommer da sind, dann wird dieser, genau, die 0-Grad-Grenze liegt über 4000 Meter, dann ist natürlich diese Eis und das Eis und das, dieses Eis hält ja auch den Fels zusammen und es schmilzt dann langsam weg und deswegen haben wir immer mehr Felsstürze. Wir haben teilweise Eisseracs, diese Eisgletscher, die abbrechen und kalben. Und ja, das ist halt so, wenn du beim Bergsteigen mit deinem Gast oder auch alleine privat auf einem 4000er hochsteigst und dann nachher halt dann das Privileg hast und der Wind passt und alles, dass du da ins Tal zurück runterschweben darfst, dann macht es natürlich, bist du halt in einer halben Stunde vom Berg vom Mont Blanc unten im Tal von 4800 Metern. Und also die anderen Dinge, was das mit dir selber und mit dem Gast macht, das können wir noch vielleicht nachher besprechen, aber einfach diese Sicherheit, wo du auch dadurch hast, ja, weil du dann eben dieses Stein-Eisschlag, Gletscherspalten sind ja in der Regel nachts, wenn du losgehst um 1-2 nachts, gehst du ja teilweise auf diese langen 4000er Touren, wo du 10-12 Stunden unterwegs bist, dann erwärmt sich das ja am tageszeitlichen Verlauf, weil die Sonne da reinkommt und es ist ziemlich warm, dann kann das sein, um 10, um 11 geht's noch. Und wenn du zum Beispiel dann von der Jungfrau, die ist jetzt nicht so hoch, 4158 Meter, wenn du da dann runter gehst über Normalweg, dann hast du halt überall schon teilweise weiche Schneefelder. Das bedeutet Rutschgefahr, Absturzgefahr, nicht nur von dir und deinem Gast. Es sind ja noch 10, 20 andere Seilschaften teilweise über oder unter dir, ja. Das heißt, die Mitreißgefahr hast du. Und die Spaltensturzgefahr, die wird natürlich größer, weil die Schneedecke weich wird. Und dann kannst du natürlich mit deinen Schritten, kannst du ja viel mehr auf den Untergrund einwirken und kannst natürlich dann im dümmsten Fall natürlich auch so eine Gletscherspalte da einbrechen. Ja? Und ein Gast, ganz ehrlich, es gibt nicht viele, behaupte ich jetzt mal, Bergsteiger, wenn du da als Bergführer reinfliegst und jetzt nicht gerade ein anderer Bergführer in der Nähe ist, dann könnte es vielleicht auch schwierig werden für dich, wenn dein Gast da in Panik dich hält, ja, wer weiß, was da passiert, ja. Also ich denke mal, es ist halt auf jeden Fall ein großes Sicherheitsplus, sofern die Verhältnisse stimmen. Und natürlich halt auch nochmal ein Erlebnis für die bergsteigenden Gäste, weil sie halt auch nochmal den schweißtreibenden Aufstieg und das alles einfach nochmal Revue passieren lassen und diese Eindrücke, wenn sie eintauchen in die dritte Dimension. Also es macht schon was mit einem, ja.
Geil. Du hast jetzt vorhin den Mont Blanc erwähnt. Wie lange brauchst du normalerweise, wenn du zu Fuß wieder runtergehst bis ins Dorf?
Ja, also normalerweise ist es ja so, dass die meisten, also ich zum Beispiel, war es bestimmt schon 15 bis 20 Mal in meinem Leben auf dem Mont Blanc und ich habe fast bis auf 6-7 Besteigungen bin ich den Normalweg hochgegangen und auch wieder den Normalweg runter von der Goutet-Hütte her. Aber die anderen 12-13 Mal, das überwiegende, habe ich die 3M-Route gemacht. Das ist sozusagen, man fährt hoch mit der Aiguille du Midi, geht dann auf den Mont Blanc de Tacul, deswegen 3M, Mont Blanc de Tacul, dann Mont Maudit und Mont Blanc, den richtigen. Und dann geht man rechts wieder den Normalweg sozusagen runter. Und das habe ich mehr, also öfters gemacht wie die andere Route. Und ja, da braucht man so sicherlich nochmal vom Gipfel weg 4 Stunden, 5 Stunden runter. Ja. Also bis zur Bahn, bis zur Nitte-Eigle. Da gibt es eine Bahn, die fährt bis 2100 irgendwas Meter. Die heißt Nitte-Eigle. Und da ist die Endstation und da musst du auch so teilweise reservieren oder länger warten ein paar Stunden, dass du damit runterkommst. Wenn die jetzt weg ist, dann musst du auch absteigen bis nach Les Houches runter. Talort, da hast du nochmal 2 Stunden mehr.
Wow. Und fliegen eine halbe Stunde?
Halbe Stunde, ja.
Boah, Hammer. Für alle, die jetzt zuhören hier und du sagst, boah, ich wollte schon lange mal so auf den Berg hochsteigen. Thorsten bietet das auch an. Du hast ja da Spezialpakete geschnürt. Also ich finde das sensationell. Würde mich auch sehr interessieren, aber nicht das Aufsteigen. Ich würde da mit dem Hubschrauber hochfliegen. Ja. Und dann mit dir runter. Das wäre so meine Variante. Ja, super, super cool. Wir tun das nachher dann in die Shownote, schreiben wir dann die Kontaktdaten von Thorsten rein und dann könnt ihr einfach, ja, wirklich sich bei ihm melden. Das ist natürlich sensationell. Ich habe jetzt, er tut ja fast jeden Tag, geht er jetzt live, dann habe ich da so seine Schwarzwaldfliegerei mir angeschaut und dann habe ich mir gesagt, ey, Thorsten, das sind doch keine Berge, das sind ein paar Hügelchen, ja. Und wie viel schöner ist es, in die Gletscherwelt hineinzufliegen und dieses wahnsinnige, ja, diese Magic Moments zu erleben. Ich meine, ich mache es immer mit dem Hubschrauber oder auch mit dem Flächenflugzeug, ist aber natürlich kein Vergleich, wie wenn du da fliegst. Super!
Ja, meine Lieben, das war es jetzt mit dem ersten Teil dieses wundervollen Interviews. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Ja, super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere deinen Ernst Klammer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgsnewsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.